Ich lese den Predigttext zum Thema erfüllte Zeit aus Galater 4, die Verse 4 bis 7. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft: Aber, lieber Vater. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Vater im Himmel, aber, lieber Vater, hab Dank, dass wir dich, die wir an dich glauben, als deine geliebten Kinder so ansprechen dürfen. Danke, dass du unser Vater im Himmel bist, der uns liebt und der vor Grundlegung der Welt einen Plan gefasst hat, zusammen mit seinem Sohn. Danke, dass wir das wissen dürfen. Und dass du dich bereit erklärt hast, Herr Jesus Christus, in die Niedrigkeit der Welt zu kommen, in die armselige Krippe im Stall von Bethlehem, um Heil, Licht und Leben in die Welt zu bringen. Danke, Vater, dass deine Verheißungen sich erfüllen und dass wir darauf fest vertrauen dürfen. Dass dies gilt und dass du einst alles zurechtbringen wirst, weil alles in deinem Heils- und Liebesplan eingeschlossen ist. Wir sehen all die Not, die vielen Kriege, das Elend auf der Welt, die Abgewandtheit von dir, und doch dürfen wir wissen, das hast du alles mit im Blick und du hältst die Fäden in der Hand. Du wirst alles zurechtbringen und als deine Erben dürfen wir daran beteiligt sein. Danke für dieses große Vorrecht, für diese hohe Berufung. Und du kennst auch unsere persönlichen Nöte und Sorgen. Lass dein Licht auch in unsere Situation hineinleuchten heute Morgen. Gib uns Halt und Trost und Orientierung. Danke, dass wir damit rechnen dürfen. Wir befehlen dir unsere Kinder und Jugendlichen an. Begegne auch ihnen. Hab Dank für die Mitarbeiter, die ihnen dein Wort sagen. Ich möchte dich bitten, dass der gute Samen aufgehen darf, dass sie schon früh ihr Leben mit dir leben. Und so legen wir den Gottesdienst in deine Hände. Gib Andrea Schäfer Vollmacht und Kraft, uns dein Wort so zu sagen, wie du es bestimmt hast. Hab Dank für deine Gegenwart und segne uns durch dein Wort. Amen.
Amen. Das waren noch Zeiten, da haben sie altes Fotoalbum vor sich und denken, sah ich wirklich so vor 10 Jahren aus? Ja, manche können schon so lange zurückgucken. Manche können auch sagen, sah ich so vor 50 Jahren aus? Und dann stellt sich die Frage, warum hat man mich so auf die Gesellschaft losgelassen? Warum hat mir keiner gesagt, dass diese Klamotten unmöglich sind? Dass man mit der Frisur nicht in den öffentlichen Raum gehen sollte? Ach, das waren noch Zeiten. Und dann merkt man, wie rasend schnell die Zeiten sich ändern. Ja, tatsächlich, die ganze Reihe sind ja schon so alt mit mir. Die kennen das noch. Dass man an diesem gelben Häuschen mit abgezähltem Kleingeld stand und gehofft hat, dass der Depp vor einem nicht meint, er müsste seine ganze Biografie ausbreiten am Telefon, sondern eben nur kurz sagen, man lebt, es geht weiter, tschüss. Das waren Zeiten. Ja, dann können Sie einen auf Nostalgie machen, natürlich, aber Sie merken und Sie wissen, darum geht es ja heute Morgen gar nicht. Aber es geht um Zeiten, um Zeit und Zeiten. Und tatsächlich, wenn Sie Freude haben, eine schlichte Konkordanz, und da gar nicht eine griechische oder hebräische, so eine ganz normale deutschsprachige Konkordanz, gibt Ihnen eigentlich Bibelstudienmaterial bis Ostern etwa, wenn Sie unter Zeit und Zeiten nachschauen. Hochinteressant, wie die Bibel dieses Thema auffächert, in ganz unterschiedlichen Facetten auffächert, wenn es um Zeit und um Zeiten geht. Und jetzt haben wir hier auch so einen richtig guten Zeittext. Einer der ganz großen Zeittexte des Neuen Testamentes, einer der ganz großen paulinischen Zeittexte. Dieser Satz, der ja Weihnachten in sich trägt, als aber die Zeit erfüllt war. Und tatsächlich, Galater 4 ist einer der ganz wichtigen Weihnachtstexte des Apostels Paulus. Bei Paulus ist Weihnachten ganz, ganz anders, klar, aber es ist Weihnachten und das ist jetzt tatsächlich der Weihnachtstext von Paulus für heute Morgen. Was ist das Wichtige bei Paulus? Bei uns ist wichtig zuallererst, dass man eine saubere Zeitanalyse durchführt. Man muss die Zeiten verstehen. Wenn man die Zeiten versteht, dann ist man bei Paulus ganz schnell in diesem Denken, dass man in einer ganz bestimmten Zeit lebt und diese Zeit jetzt nicht nur mit Klamotten und mit Frisuren und mit technischen Standards und mit medizinischen Erkenntnissen und gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen, das alles auch, ja, das gehört alles dazu, aber das ganz bestimmt die Zeit mich, in der ich bin, bestimmt. Natürlich, die bestimmt mich. Ich bin nicht nur der große Zeitenbestimmer, sondern die Zeiten bestimmen mich. Ich bin, wie sagen wir, ich bin ein Kind meiner Zeit. Er war ein Kind seiner Zeit. Und damit begreifen wir, dass wir alle ein Stück weit eingebunden sind. Ja, das klingt doch recht positiv. Man könnte auch fast sagen, eingesperrt sind. Eine ganz bestimmte Zeit, die uns eben bestimmt. Wir teilen sie nach Epochen ein und unterschiedliche Kulturen und Phasen. Alles, was dazugehört. Ganz, ganz klar, ganz eindeutig. Ich habe in diesen Tagen einen Satz dazu gefunden, da sagt ein Autor, ich wurde, was ich vermeiden wollte, ich wurde ein Kind meiner Zeit. Ich wurde, was ich vermeiden wollte, ich wurde ein Kind meiner Zeit. Der wollte nicht. Und hat dann doch in der Reflexion seines Lebens gemerkt, Mist, dieses Zeitsystem war so stark, dass auch mich tatsächlich ganz entscheidend geprägt hat. Ich war nie außerhalb der Zeit. Ich konnte es vielleicht reflektieren, ich konnte ein wenig wahrnehmen, die Zeit. Aber Sie wissen, je näher Zeit dran ist an meiner Gegenwart, desto schwieriger ist sie zu reflektieren, sie zu schauen. Locker. Zurückzugucken auf 500.000 Jahre, da kann ich alles reflektieren. Aber je näher die Zeit an mich herangeht, mit meinem Leben, meiner Gegenwart sich verbindet, desto schwieriger die Analyse. In was für einer Zeit sind wir denn? Ich wurde, was ich vermeiden wollte, ein Kind meiner Zeit. Und jetzt merken Sie, jetzt gehen wir mit Paulus noch eine Etage tiefer und merken, das gilt ja ganz, 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 ganz grundsätzlich. Dann ist es letztendlich sogar, in Anführungszeichen, egal, ob ich im 20. und 21. Jahrhundert in Westeuropa lebte oder ob ich im 15. Jahrhundert irgendwo war oder um Jahrtausend oder wann auch immer war. Es gibt eine grundsätzliche Bestimmung von Zeit, von der Zeit. Nicht nur von meiner kleinen privaten Zeit, von meinem Umfeld, sondern ganz grundsätzlich von Zeit. Paulus nimmt uns mit hinein in dieses Denken, wenn er im Römerbrief uns sagen kann, habt nicht teil an dem System, an dem Schema dieser Zeit, dieses Zeitgeistes, der um euch bestimmend da ist. Und das gilt ganz grundsätzlich. Das gilt nicht nur von einem ganz bestimmten Negativen, sondern grundsätzlich entdeckt Paulus für uns, die Zeit läuft unter einem negativen Vorzeichen. Nein, nicht jetzt alles in wegschmeißen. Nein, der lebendige Gott ist auch innerhalb der negativen Vorzeichenszeiten, der Herr der Zeiten, ganz eindeutig, aber doch zu begreifen, dass wir nicht etwa in einem neutralen Umfeld der Zeiten unterwegs sind, sondern tatsächlich vor allen Zeiten, in denen wir leben als Menschen, steht ein bestimmendes, negatives, bedrängendes Vorzeichen. Das Buch der Predigt, des Predigers, nimmt uns damit hinein, indem es sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Haben wir uns sagen, es gibt schon ein paar neue Sachen. Das weiß der Prediger ja auch, natürlich. Aber er meint, im Prinzip, im Letzten, auf das Eigentliche, was den Menschen ausmacht, gibt es nichts Neues unter der Sonne. Er ist immer in einem ganz bestimmten Raum, in einem ganz bestimmten System. Er ist da hineingenommen, er ist da ein Gefangener. Und das nimmt hier Paulus in der Zeitanalyse mit auf. Im Galaterbrief, in unserem Zeittext heute Morgen, aus einer sehr judenchristlichen Perspektive im Schwerpunkt. Er sagt nämlich, ihr wart unter einem ganz bestimmten Zeitraum und den Zeitraum, unter dem ihr wart, das war das Gesetz. Damit meint ja der Jude Paulus das mosaische Gesetz. Und das ist ja erst einmal etwas Positives und gleichzeitig ist das mosaische Gesetz etwas Eingrenzendes, Begrenzendes. Das mosaische Gesetz hat letztendlich ja, das wissen wir ja, eine ganz bestimmte Funktion. Das mosaische Gesetz mit all seinen Bestimmungen sollte dem, der unter dem mosaischen Gesetz ist, zum einen zum Ausdruck bringen, Gott ist da und Gott kümmert sich um dich. Und er sieht dich, er nimmt dich wahr, er gibt die Regeln des Lebens, die zum Leben führen können. Aber aufgrund der Rahmenbedingungen, denen du Mensch lebst, bist du gar nicht in der Lage, dieses Gesetz tatsächlich zu erfüllen und zu erleben. Das heißt, deine beständigen Versuche werden immer und immer wieder an der Vorgabe des Gesetzes scheitern, weil in dir, dem Menschen, nicht die Möglichkeit besteht, diesen Willen Gottes zu leben. Ist ja bescheuert. Ich kriege das gute, heilige, lebendige Wort Gottes und bin aufgrund meiner Rahmenbedingungen überhaupt nicht in der Lage, diese Rahmenbedingungen zu erfüllen. Das heißt, die ganze Zeit schreit im Grunde danach, hol mich raus aus diesen Rahmenbedingungen. Ich kann es nicht, ich schaffe es nicht, ich bin dazu nicht in der Lage. Ihr wart unter dem Gesetz, ihr wart unter einer ganz bestimmten Zeit. Und das, was hier judenspezifisch noch einmal gesagt wird, kann ja der Apostel Paulus erweitern für alle Menschen. Den Vers haben wir nicht gelesen, das ist Vers 3. Da sagt er, wir, die Menschen, also nicht nur die Juden, sondern wir, die Menschen waren, Zitat, Knechtschaft der Mächte der Welt. Wir waren in der Knechtschaft der Mächte der Welt. Also erstmal, Knechtschaft ist nicht positiv gemeint. Knechtschaft meint, ich war versklavt. Ich war unfrei. Ich konnte nicht das tun, was ich wollte. Im tiefsten Sinn, ich wurde, was ich vermeiden wollte, ein Kind meiner Zeit. Ich war da einfach mit drin. Ich war in diesem Fleischwolf dieser Zeit mit drin. Wurde mit durchgedrückt und bin nun tatsächlich auch ein Produkt dieser Zeit. Und das, was er mit Mächten der Welt war, meint, ist ein ganz bestimmter Ausdruck, den Paulus gebraucht, um so ein System uns zu beschreiben, das Menschsein bestimmt. Sie kommen in diese Welt, ich komme in diese Welt und wir finden sie schon besetzt vor. Die ist ja nicht leer. Das ist irgendwie, dass sie in einem Vakuum sind, und dann stellt man ihnen da ihre Kiste mit ihren Lebensspielsachen hin und dann fangen sie einmal ihre kleine Welt aufzubauen. Wie naiv. Und sie merken ganz schnell, eigentlich ist die Welt mehr oder weniger fertig und ich werde da reingesteckt und spiele jetzt in dem ganzen System meine Rolle aktiv und passiv. Ich bin da mit drin. Wenn er von den Mächten dieser Welt spricht, dann meint Paulus ein Mix aus Ordnung der Systeme, gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen, geistige Systeme, religiöse Systeme, philosophische Systeme. Ja, er geht sogar in die jenseitige Welt und sagt, da gibt es Steuerungsmächte, negativ bestimmte Steuerungsmächte, die in dieser Welt das Sagen haben. Die Welt läuft nicht neutral. Sie hat einen Geist, einen Zeitgeist. Und das meint nicht nur oberflächlich, oh, mal cool, heute sind wir so drauf, morgen sind wir anders drauf, sondern letztendlich steht hinter diesem Zeitgeist im tiefsten Sinn tatsächlich ein Geist, aber nicht Gottes Geist, sondern ein ganz anderer, teuflischer Geist. Der Gott dieser Welt, wie ihn nachher der Apostel Paulus nennt, ist beim negativ gekennzeichnet. Und wie stark dieser Gott dieser Welt ist, kann man schnell wahrnehmen, wenn man ein ganz klein wenig selbstkritisch sich sieht in der Zeit. Zu den Mächten dieser Welt gehört zum Beispiel, dass sie tatsächlich nicht mehr frei entscheiden können. Das ist ja ein Irrtum zu meinen, ich wäre einfach frei in meinen Entscheidungen. Da fragen Sie mal die unterschiedlichsten medizinischen Fraktionen, die werden Ihnen schnell sagen, je nachdem, welche chemische Mixtur in Ihnen wirkt, ist Ihre freie Entscheidung sehr begrenzt. Da fragen Sie mal die entsprechenden Religionswissenschaftler und Philosophen, wie stark sie vorgegeben sind. Und da fragen Sie, wenn Sie wollen, auch die Bibel und die Theologen, die werden schnell sagen, frei in dem Sinn, frei bist du nicht. Immer reitet dich einer, so hat es nachher Luther gesagt. Irgendwer sitzt auf dir und reitet diesen Gaul deines Lebens, den du da hast. Das ist nur die Frage, wer da drauf sitzt und wohin der Gaul reitet. Aber frei bin ich nicht. Und die nächste Erkenntnis ist, ich würde natürlich gerne auch ganz anders leben. Es tickt an mir ein Prinzip, ein System, das mir sagte, ganz anderes Leben wäre möglich. Es wäre schön, wenn ich nicht ich wäre, sondern so wäre. Wenn ich so leben könnte, wie es in meinem Ideal ich mir vorstelle, in meinen philosophischen Ideen, meinen humanistischen Ideen, meinen religiösen Ideen, meinen weltanschaulichen Ideen. Ich wäre gern viel netter. Ich wäre gern viel begabter. Ich wäre gern viel fröhlicher, viel gelassener, wie auch immer Sie das beschreiben. Ich wäre gern der andere und ich kann es nicht. Ich bin der ich bin. Ich bin einem Storea, einem Mächtesystem dieser Welt eingebunden. Und dazu gehört noch viel mehr, noch viel Schlimmeres. In mir tickt eine Uhr. Ist ja der Wahnsinn. Ich dachte, ich wäre außerhalb der Zeit und plötzlich merke ich, ich bin ja in der Zeit. In mir tickt eine Uhr. Es tickt die Uhr, die uns alle ohne einen Unterbrecher auf einen ganz bestimmten Zeitpunkt ihres und meines Lebens zuführt, an dem nicht die Zeit in dieser Zeit zu Ende ist. Wahnsinn. Begrenzte Zeit ist ein Gefängnis. Ist ein Gefängnis. Und damit merke ich, ich bin aus einem System, das mich einsperrt. Ich kann nicht so sein, wie ich will. Ich bin begrenzt und ich lebe in einer Gefangenschaft. Hineingenommen in die Mächte dieser Zeit, verknechtet. Paulus, verstehen Sie, ist gar nicht weltmüde, lebensmüde, sonst was müde. Er ist nur messerscharf in seiner Zeitanalyse. Sondern macht euch doch nichts vor. Lasst euch doch nicht verkackeiern. Schaut doch mal genau hin. Ihr seid doch versklavte Leute. Wir, die Menschen, sind versklavte Leute. Ob jetzt profiliert durch ein jüdisches Gesetz à la Mose oder grundsätzlich, Kapitel 4, Vers 3, durch die Mächte Stochea dieses Systems, in dem wir sind, wie auch immer, wir sind in der Zeit eingesperrt. Versklavt, hoffnungslos, chancenlos. Zum Scheitern verurteilt in der Zeit. Täter und Opfer in einer Person. Wer in diesem tieferen Sinne, nicht nur diesem oberflächlichen, wie konnte ich vor 50 Jahren rumlaufen, sondern wer in diesem tiefen Sinn Kind seiner Zeit, dieser Zeit ist, der Weltzeit ist und nur dieser Weltzeit ist, der hat keinen Bestand. Der hat echt keinen Bestand. Der lebt in diesem Gefängnis und wird in diesem Gefängnis sein und wird aus diesem Gefängnis, aus menschlicher Seite heraus, von menschlicher Seite heraus nicht in der Lage sein, herauszutreten. Dieses System ist chancenlos. Dieses System ist hoffnungslos. Wir sind drin. Keiner von uns kommt aus dieser Zeit raus. Negativ. Scharfe Zeitanalyse. Alter Kosmos, alte Zeit, bestimmt von dem Gott dieser Welt, negativ, der uns hineinführt in den Tod, das Gericht, das Leben ohne Gott. Zeitanalyse bei Paulus. Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Und jetzt Paulus? Und jetzt nimmt uns Paulus mit hinein in den zweiten ganz wichtigen Schritt, wenn er über Zeiten nachdenkt, ist nämlich tatsächlich, dass er jetzt den einen kennt, er kennt den Herrn, den Gott der Zeiten. Er, Paulus, er, der Glaubende, kennt den Herrn, den Gott der Zeiten. Diese Vokabel von dem Gott der Zeiten, von dem Herrn der Zeiten, die findet sich in unserem biblischen Verständnis, insbesondere im Propheten Daniel. Im Propheten Daniel sehen wir diesen genialen Propheten, den Gott da seinem Volk und allen Völkern geschenkt hat. Sehen wir da sitzen in dieser Zeit der Ära des Babylonischen Reiches. Das war nochmal ein Kosmos im Kosmos. Wahnsinn. Und da sitzt dieser junge Mann da mit drin und ist damit eingebunden in dieses babylonische System und der bekommt Anteil daran, dass Gott dem Großkönig Nebukadnezar diese Weltgeschichte präsentiert in diesem Traum. Und diesen Traum sieht nun der Großkönig Nebukadnezar, wie der lebendige Gott, der Herr der Zeiten, Könige kommen lässt und gehen lässt, kommen lässt und gehen lässt, kommen lässt und gehen lässt. Und keiner kann etwas dagegen tun, dass die kommen und gehen, kommen und gehen. Und dann begreift Daniel für sich selber, was natürlich von seiner Kultur, von seiner jüdischen Kultur, er immer schon weiß. Unser Gott ist nicht nur der Schöpfer des Universums, der Erhalter des Universums, sondern unser Gott, der eine Gott ist. Er ist der Herr der Zeiten. Er ist der Herr der Zeiten. Das ist der Wahnsinn. Und dann sagt er diesen Satz in Daniel 2, gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ihm gehören natürlich alle Weisheit und alle Stärke. Er ändert Zeit und Stunde. Wahnsinn. Er ändert Zeit und Stunde. Er setzt Könige ab und er setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist, Er weiß, was in der Finsternis liegt, denn bei ihm ist alles lauter Licht. Ich danke dir, Gott, und ich lobe dich, diesen Herrn, diesen Gott der Zeiten. Gott, der Herr der Zeiten. Denken Sie mir meinen kleinen Augenblick über dieses ganz besondere Phänomen nach. Gott, der Herr der Zeit. Ja, natürlich schöpfungstechnisch. Er hat die Zeit geschaffen. Sie gehört mit zur Schöpfung dazu. Und alles, was zur Schöpfung gehört, hat er absolut in der Hand. Und er kann, was Sie und ich ja nicht können, er kann mit Zeiten spielen. Er kann sie verkürzen. Er kann sie verlängern. Er kann sie wegnehmen. Er kann sie reinschieben. Er kann alles machen mit der Zeit. Sie und ich, wir sind in unserer kleinen Kronos-Abfolge eingesperrt. Niemand holt uns wieder zurück, niemand. Und dann haben wir diesen Gott, den Gott der Zeiten. Gucken Sie mit mir zurück, dann merken Sie es immer wieder. Nimmt uns die Bibel dieses Phänomen hinein, wenn Gott in die Zeiten greift. Eines der zentralen Beispiele der Geschichte der Menschheit aus der Perspektive Gottes ist, es ist Sintfluterzählung. Da greift Gott in die Zeiten rein. Da stoppt er den Lauf der Zeiten. Da schafft er diese deutliche Markierung, die Gerichtszäsur, die hineingeordnet ist in die Weltgeschichte durch den Gott der Zeiten, den lebendigen Gott. Und dann sitzen auf diesem Meer des Gerichtes in diesem Boot 8 Menschen und sind wem preisgegeben? Wem? Dem Schicksal? Dem Gott dieser Welt? Nein. Wem sind sie preisgegeben? Wer achtet auf sie? Gott, der Herr der Zeiten. Und dann kommt der Tag, den Noah ersehnt hat mit der Truppe, die in dieser Arche ist. Und da gedachte Gott an sie und greift hinein in die Zeiten. Und dann sinken die Fluten und die Arche strandet und sie gehen hinaus, eine neue Zeit hinein mit ihrem Gott. Gott ist der Herr der Zeit. Das ist für uns glaubende Menschen alten und neuen Bundes natürlich elementar. Und das erleben wir ja nicht nur in diesen großen Zäsuren der Weltgeschichte wie bei einer Arche Noah. Das erleben wir natürlich insbesondere beim Heilsvolk bei Israel. Da kündigt Gott schon dem Abraham an, es wird die Zeit kommen, nach 400 Jahren, da werde ich das Volk Israel aus der Sklaverei, aus der Knechtschaft in Ägypten rausholen. Nett gesagt, aber lange her. Und dann sind sie plötzlich drin als irgendein Jude, der dann eben als ein Israeli, der eben in der ägyptischen Sklaverei nach Generation über Generation über Generationen drin ist. 400 Jahre ist ganz schön lang. Und dann taucht ein Mose auf. Und Gott sagt, jetzt hole ich euch raus. Und man denkt, jo, schön wär's, träum weiter, sprich mit dem Pharao, der wird begeistert sein. Und dann kommt der Herr der Zeiten, und drückt diesen sich Gott gleich sehenden Pharao mal eben zur Seite und schafft einen Raum und ruht ein Millionenvolk aus der Sklaverei raus und sagt, jetzt ist die Zeit. Ach, da können Sie jetzt einen Text nach dem anderen nehmen. Sie kennen die Bibel, viel von Ihnen, gut genug, um sofort zu wissen, ja, das ist ein unglaubliches Thema, das Thema damit, dem Gott der Zeiten, unserem Gott. Und verstehen Sie, das Besondere an unserem Gott ist ja, dass bei ihm immer 3 Aspekte zusammenkommen, die wir alle 3 nicht drauf haben. Es würde schon reichen, wenn ein Faktor fehlt, aber bei uns fehlen alle 3 Faktoren. Und bei ihm kommen alle 3 Faktoren, die wesentlich sind, wenn man Gott der Zeiten ist, kommen bei ihm zusammen. Was kommt bei ihm zusammen? Bei ihm kommt einmal zusammen absolute Power. Eine Kraft, die ist der Wahnsinn. Verstehen Sie, dass man sich klar macht, wer Nebukadnezar war. Ihr Lieben, das Trump, ein Scherz dagegen, absoluter Scherz. Das war ein Herrscher. Über ein Reich, das Amerika Kleinkram ging, da war Power dahinter. Und irgendwann, sagt Gott, wird nach meinem Zeitplan das goldene Haupt weg sein. Und dann kommt das Nächste. Dann kommen eben tatsächlich die Perser und blähen sich auf und sehen sie als die neuen Herrscher. Und dann sind die weg. Und dann rauscht für ganz kurz Alexander der Große rein und spielt ein auf völlige Kulturrevolution. Und dann räumen die Römer ihn weg. Und heute gucken wir zurück auf die Römer und spielen Asterix und Obelix. Der lebendige Gott hat diese Power, diese unglaubliche Power, die kein System, kein individuelles, kein menschliches und kein geistiges System hat. Nur in Gott ist die geschichtsmächtige Kraft da. Das ist das eine. Nur in Gott ist die zweite Kategorie da, die bei uns auch komplett fehlt, nämlich Weisheit. Was hilft mir die Power, wenn ich meiner Power nichts Sinnvolles mache? Und bei Gott ist eine so unglaubliche Weisheit, dass einer der größten Denker der christlichen Szene, der Apostel Paulus am Ende von Römer 11 sagen kann, oh, welch eine Weisheit, was für ein Durchblick, Wahnsinn. Und wir haben nur ein ganz klein bisschen am Kelch der Weisheit unseres Gottes genippt und geschweige denn davon getrunken, geschweige denn, dass wir die Weisheit Gottes wüssten. Aber all das, was wir schon mit unserem kleinen, begrenzten Verstand erfassen können, nimmt uns den Atem. Was für ein Gott, was für eine Weisheit. Und nach Power und Weisheit fehlt uns die dritte Kategorie, die in Gott ist, nämlich Liebe. Und diese drei Kategorien, denken Sie mal darüber nach, diese drei Kategorien, wenn die in einer maximalen Stärke zusammenkommen, das ist nur in Gott, dann geschieht das, was geschieht. Dann haben wir einen geschichtsmächtigen Gott, einer absoluten Weisheit, motiviert nur von einem einzigen, von Liebe. Und das ist Heilsgeschichte. Verstehen Sie? Das ist Heilsgeschichte. Jetzt können Sie philosophieren, das sind Sie eben alles nicht, das sind wir alles nicht. Wir haben nicht diese Power, wir haben nicht diese Weisheit, wir haben nicht diese Liebe. Und deswegen eiern wir auch so rum. Die einen haben ein bisschen Power, aber haben keine Liebe und keine Weisheit. Siehe nach, was passiert. Die anderen haben alle Liebe, aber haben keine Weisheit und keine Power. Na dann, herzlich willkommen. Die anderen haben vielleicht noch Power und noch Liebe, aber haben keine Weisheit. Was willst du mit dem Gemix machen? Und hier haben sie alles, 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 nur einmal in diesem Gott. Absolute Power, maximale Weisheit, unendliche Liebe. Heilsgeschichte, Heilsgeschichte. Und das jetzt nicht nur universell, sondern ganz runterdekliniert in ihre und meine kleine Existenz. Deswegen sagt doch der Psalmist mit einer ganz großen Freude und tiefen Dankbarkeit, meine Zeit steht in deinen Händen. Mit Power, mit Weisheit, und mit Liebe, woanders will ich meine Zeit nicht wissen, als in deinen Händen, mein Gott. Und jetzt kommt hier der Apostel Paulus und sagt uns, und das müsst ihr doch jetzt begreifen, dass jetzt tatsächlich dieser Gott in maximaler Power, mit unendlicher Weisheit und grenzenloser Liebe tätig geworden ist und eine neue Zeit geschaffen hat. Eine neue Zeit. Mit Jesus eine neue Zeit. Erfüllte Zeit. Einen ganzen Zeitpunkt zulaufende Zeit. Das heißt, angekündigt, vorbereitete Zeit und jetzt erfüllte Zeit. Warum feiern wir dieses Fest mit solch einer tiefen Begründung? Wir könnten ja sagen, ja, wir warten jetzt noch mit Karfreitag und Ostersonntag, dann gibt es erst richtig was zu feiern. Nein, 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 jetzt. Indem er in diese Welt gekommen ist, ist es für uns sichtbar geworden. Jetzt läuft diese wunderschöne Geschichtssetzung unseres Gottes an. Jetzt läuft sie an. Niemand nimmt das mehr zurück. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz wären, damit sie die Kindschaft empfingen. Wunderbar. Gott schafft eine völlig neue Zeit. Das ist viel revolutionärer als Das, selbst für Jesus-Leute, die das meistens kapieren. Gott sagt, mit Weihnachten neue Zeit. Das ist das mit so Kindern, wenn die da sind. Sie kommen ja da nicht mehr raus. Das ist dann ist Schluss. Aber in ganz bestimmten Punkt ist diese Schwangerschaft vorbei, das Kind ist da und das war's. Sie kommen nicht mehr davor. Das war's. Also wenn die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren, Geburtstag, gesetzt. Jetzt geht's los. Sie kommen nicht mehr zurück. Ich habe mit meinem Sohn in die Weltgeschichte eine neue Zeit gesetzt. Und diese neue Zeit hat eine ganz wichtige erste Aufgabe. Sie soll euch rausholen aus der alten. Sie soll euch rausholen aus der alten. Jetzt sehen sie mit mir alle noch ganz schön alt aus. Aber indem Gott mit seinem Geist, mit seinem Leben in unsere Persönlichkeiten hineingekommen ist, gilt das, was Paulus uns sagt. Das Alte vergeht und täglich werden wir erneuert in dieser neuen Zeit, die in Christus mit uns angefangen hat. Rausholen aus der alten Zeit. Was heißt das denn, wenn Sie und ich rausgeholt werden aus der alten Zeit? Fangen wir mit dem Allerwichtigsten an. Damit ist der Ablauf Ihrer irdischen Zeit nicht mehr Ihr Thema. Hören Sie es? Der Ablauf Ihrer irdischen Zeit ist nicht mehr Ihr Thema. Ja, natürlich läuft die weiter und Sie feiern Ihren 60., 70., 80., 90., wenn es sein muss, natürlich. Aber das ist doch nur die Restlaufzeit von einem System, was runterfährt. Aber das Entscheidende ist, dass in Christus Sie rausgeholt sind. Sie sind rausgeholt. In Christus laufen Sie nicht mehr in der alten Zeit. Er hat ihr nämlich jetzt Ewigkeit gegeben. Die alte Zeit mag weiterlaufen, das ist okay. Aber sie leben in der neuen Zeit. Oder nehmen Sie das Nächste, wenn er sie rausholt, dann nimmt er sie raus aus allem, was an Schuld, an Sünde, an Nichtgöttlichen mit ihrem Leben zu tun hat. Wie heißt es, er hat uns erlöst. Das Wort, was da eigentlich steht, heißt losgekauft. Das ist das klassische Bild vom furchtbaren antiken Sklavenhandel, steht dahinter. Ich kann nicht einfach gehen, ich gehöre dem. Ich gehöre der alten Zeit. Ich habe mich schuldig gemacht, verhaftet, wurde verkauft in die alte Zeit. Und jetzt sagt mein neuer Besitzer, ich bezahle das alles, ich kaufe dich raus. Ich kaufe dich raus. Andreas, ich bezahle alle Schulden, alles, was in irgendeiner Art und Weise mit dem alten Zeitsystem zu tun hat, mit dem Gericht, mit dem Teufel. Ich bezahle alles. Und jetzt kannst du raus. Ich lebe nicht mehr in der alten Zeit. In der alten Zeit wurde alles gesammelt. All mein Versagen, all mein Minus, all meine Katastrophen, all meine Sünden, alles wurde gesammelt. Das hat er alles bezahlt. Ich lebe nicht mehr in der alten Zeit. Er hat mich da rausgeholt. Indem er mich rausgeholt hat und mit Ewigkeit beschenkt hat, indem er mich rausgeholt hat und alles bezahlt hat, sagt jetzt hier der Apostel Paulus, hat etwas Außergewöhnliches getan. Er sagt mich nicht nur, du lebst jetzt ewig, du lebst bei mir, für dich ist alles bezahlt, sondern er sagt noch etwas viel, 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 viel Schöneres. Und ich gebe dir eine neue Beziehung zu mir, deinem Gott. Eine völlig neue Beziehung zu dir, meinem Gott. Du bist jetzt nicht nur, was ja schon genial ist, Geschöpf des lebendigen Gottes, von ihm und für ihn gemacht, sondern ich mache dich zu meinem Kind. Ich mache dich in meiner Gottesfamilie zu einem Sohn, einer Tochter. Und diese Beziehung, die verleihe ich dir. Die kannst du dir nicht irgendwie ererben, die kannst du nicht dir moralisch aneignen, die kannst du nicht irgendwo kriegen, die gebe ich dir. Damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Lebt in der neuen Zeit. Und für Paulus ist das ganz, ganz wesentlich, dass wir ein ganz klein wenig dieses Wunder begreifen. Dieses Wunder, was geschehen ist, als Jesus kam. Dieses Wunder, dass eine andere Zeit angebrochen ist. Die Zeit, die Jesus bestimmt ist. Und jetzt setzt ja Paulus noch eins drauf. Er sagt ja noch, jetzt hast du die Kindschaft empfangen und jetzt denk doch mal nach, was das bedeutet, wenn du jetzt diese Kindschaft empfangen hast. Wenn ihr nun Kinder seid, dann hat ja Gott auch den Geist seines Sohnes jetzt gesandt in unsere Herzen. Und dieser Geist des Sohnes, der in unserem Leben lebt, der ruft jetzt, aber lieber Vater. Der Geist ruft, aber lieber Vater. Nicht der Glaubende ruft zum Geist, das ist ja der Denkfehler. Sondern im Geist, der in uns wohnt, rufen wir, aber Vater. Jetzt geschieht etwas, was in der alten Zeit gar nicht denkbar war. Dass sie eingesperrt im alten System sich erdreisten, den allmächtigen Gott und Schöpfer und Richter ihrer Existenz Abba zu nennen. Sag mal, wer sind sie denn? Und jetzt ist aber der Geist in mein Leben eingezogen. Und tatsächlich jetzt geht das. Jetzt kann ich das sagen. Aber, lieber Vater, ich habe das schon manches Mal erzählt, dieses Beispiel, das einfach zu unserem Familienuniversum dazugehört, als wir als Kinder noch unterwegs waren. Mein Vater war Direktor eines Diakoniewerks und die Diakonissen waren gesichert mit Zäunen und Kameras. Ich weiß nicht, wer sie stehlen wollte, aber auf jeden Fall waren die abgeschirmt. Und meine kleine Schwester war wirklich noch sehr, sehr, sehr klein und wandelte rüber an dieses Diakoniewerk, diese Festung. Und vor dieser Festung war ein großes Tor und ein kleines Tor für normale Menschen, ein großes Tor für die Personen und die Fahrzeuge. Und dann ging sie dieses Tor ran, drückte auf den Pfortenknopf und klingelte. Und dann kam eine Stimme, was sie denn da wollte. Die Kamera surrte auf sie runter, auf dieses kleine Mädchen vor dem Tor. Ja, sie wollte zum Herrn Direktor. Natürlich hat der arme Mann an der Pforte gesagt, was will das Kind beim Direktor des Diakoniewerks? Hat sie erst so da abblitzen lassen. Nur 2-3 Mal so lange, bis meine Schwester bis heute eher die rabiate Person, da gesagt, das geht gar nicht. Und kurz vor Verzweiflung schreit sie also in dieses Mikro da rein, diesen Lautsprecher da rein. Ich will doch nur zu meinem Papa. Und in dem Moment hat er durch der an seine Pforte gedacht, der hat seinen Arbeitsplatz verloren und hat durch sofort gemerkt, jetzt muss ich handeln und ich muss wieder gut machen. Hat deswegen für dieses kleine Mädchen das große Tor aufgemacht, für die LKWs. Und dann ist dieses kleine Mädchen mitten auf der Straße in das Diakoniewerk hereingelaufen, nicht zum Herrn Direktor, sondern zum Papa. Das sind Sie. Verstehen Sie das? Verstehen Sie es? Ist doch Wahnsinn. Und das sagt Paulus. Und es wird noch besser. Sobald, wenn ihr jetzt natürlich ein Abba habt, wenn ihr jetzt ein Papa habt, dann ist das selbstverständlich. Denn wenn du jetzt nicht mehr Knecht bist, wenn du jetzt Kind bist, dann ist ja klar, dann bist du auch Erbe. Jetzt übertreibst du komplett. Ich war ja schon dankbar, dass ich ewig sein darf, dass du mich aus der Schuld rausgeholt hast, dass ich nicht mehr in dem alten teuflischen Zeitgeist meine kleine Existenz nur ableben muss, bis der Deckel draufkommt und Feierabend ist. So, du hast mich jetzt zum Kind gemacht. Du hast mich zum Sohn, zur Tochter gemacht. Du hast deinen Geist in mein Leben gegeben und jetzt nimmst du mich auch hinein in die Teilhabe an deinem Reichtum, deiner Fülle, deinen Plänen, deiner Macht, deinen Gedanken, deinem Reich. Kapiert er meinen kleinen Schädel überhaupt nicht. Und siehst du, sagt Paulus, das ist Weihnachten. Ach so, nicht die Socken von gestern Abend. Nicht die Gans. Nicht der Gutschein fürs Schwimmbad. Das ist nicht Weihnachten. Das ist Weihnachten. Das ist Weihnachten. Das ist Weihnachten. Ich bin nicht mehr in der alten Zeit. Ich darf ewig leben. Ich bin ohne Schuld. Ich bin losgekauft. Ich bin Kind Gottes. Sein Geist wohnt in mir. Ich spreche zu Recht, Abba, Obater, Abba, lieber Vater. Und gehöre zu ihm, in seinen Erbbereich mit hinein. Das ist Weihnachten. Das ist die erfüllte Zeit. Paulus, warum sagst du das so intensiv? Und jetzt kommen wir zum eigentlichen, sehr traurigen Anlass dieses Weihnachtstextes. Der traurige Anlass dieses Weihnachtstextes ist nämlich, dass Paulus in den galatischen Gemeinden eine Tendenz sieht, dieses Geschenk, das sie bekommen haben, nicht nur zu vernachlässigen, sondern dass Christen tatsächlich so dämlich sind, wieder ins alte System zurückzugehen. Ha, wie kann man nur so doof sein? Und bevor sie auf diese Judenchristen von damals zeigen und sagen, wie konntet ihr nur wieder in den alten Judaismus zurück, wieder in die alte mosaische Gesetzgebung zurück, wie konntet ihr nur, wissen wir, dass wir da selber genauso mit drin stecken. Jeder von uns, der an Jesus Christus glaubt, der in der neuen Zeit unterwegs ist, ist rückfallgefährdet. Irre, irre, aber wahr. Das Neue, das uns gegeben hat, das ist angefochten. So krank das ist, die alten Systeme schlagen zu. Die alten Systeme schlagen zu. Wir sind tief konditioniert mit unserer alten Existenz in der alten Zeit. Und das leben wir immer wieder und rutschen zurück in die alte Zeitsystematik. Aber das Problem kennen Sie alle. Das kennen Sie alle. Da sitzen wir alle miteinander im selben Boot. Wie schnell geht das, dass wir nicht mehr in der Christuszeit leben, sondern leben, als ob der Christus nicht gekommen wäre. Ja, das fängt doch schon mit der ablaufenden Zeit ihres Lebens an. Und plötzlich sind wir wie alle anderen und kratzen das bisschen irdisches Leben noch zusammen, was da noch da ist, und gucken, dass das Häufchen möglichst bleibt und uns niemand irgendwas von diesem Häufchen letzten Reste irdischen Lebens nimmt und denkt, als ob das Einzige und Letzte wäre. Gott sagt, du, ich hab dir doch die Ewigkeit geschenkt. Warum kratzt du die paar Löffel Leben noch zusammen und siehst nicht das, was ich dir schon lange gegeben habe? Oder denken Sie an Ihre Schuld. Diese furchtbare Wiederauferstehung von Sünden. Wahnsinn. Ist ja auch doof, dass in unserem Speicher alles gespeichert ist. Bei Gott ist das alles schon gelöscht, aber bei uns ist das noch gespeichert. Und zack, feiern die Biografien unserer alten Existenz eine grauenvolle Wiederauferstehung. Was sie alles gemacht und was sie nicht gemacht haben, wo sie versagt haben, wo sie gesündigt haben. Der ganze Kram, der wird immer mächtiger und größer und verbaut ihnen komplett die Perspektive auf Jesus. Und plötzlich sind sie wieder zurück im alten System. Oder denken Sie nur daran, wie schnell das gehen kann, dass sie ohne Abba ihr Leben leben. Aber wenn sie keinen Vater haben, tja, Dummklaffe. Dann müssen sie schon selber sehen, wie der Käse hier gegraben wird. Dann müssen sie gucken, wie das alles läuft. Wenn sich keiner um sie kümmert, dann muss ich mich um mich selbst kümmern. Und dann kümmern wir uns um uns selbst. Denn wer es ja nicht tut, ist, aber den habe ich ja inzwischen ja wieder vergessen. Ich frage ihn ja noch nicht mal. Und dann erschrecken wir manches Mal. Und das ist ein gutes Erschrecken. Das ist ein gutes Erschrecken. Dass wir, die wir in Christus einer neuen Zeit sind, plötzlich wieder in der christuslosen Zeit leben. Ist das nicht gruselig? Und Sie wissen alle mit mir, die Sie mit mir in Christus sind, keinen Tag, den Sie christuslos gelebt haben, hat sich wirklich gelohnt. Es ist doch nicht so, dass Sie sagen an der Passage der christuslosen Zeit, ach, war auch ganz nett. So umgekehrt, Sie sagen doch mit mir, wie konnte ich nur so doof sein? Zu tun, als ob ich ohne Ewigkeit wäre. Wie konnte ich nur das so weit kommen lassen, dass die Sünden ihre Wiederauferstehung feiern? Wie konnte ich nur vergessen, dass Abba sich um mich kümmert, mein Papa sich um mich kümmert? Wie konnte ich nur christuslos leben? Und deswegen, hören Sie es? Sie hören diesen doppelten Charakter beim Apostel Paulus im Weihnachtstext? Sie hören ihn seelsorgerlich ihnen das zusprechen. Sieh nach der scharfen Zeitanalyse, die traumhafte Schönheit des Wunders, dass du zur neuen Zeit gehören darfst. Und spüre diesen herausfordernden Charakter. Jetzt halt das auch fest. Kind, lebe jetzt auch diese neue Zeit. Korrigiere, wo der Rückfall dich erwischt hat. Stell dich wieder neu auf diesen wunderschönen Boden, den Gott dir gibt. Ewigkeit, keine Schuld, Stand des Kindes, Träger des Geistes, beschenkt mit der Gebetsanrede, aber lieber Vater, Teil an seinem Erbe. So wird Weihnachten. Wie kann ich Ihnen das erklären? Ich kenne ja Ihre Heiligabend-Gestaltungselemente nicht, aber doch bei ungefähr 99% gehören irgendwelche Geschenke dazu. Und stellen Sie sich vor, Sie haben da ein wunderschönes Geschenk vorbereitet für jemanden, den Sie da lieb haben, und Sie bereichen dieses Geschenk und der sagt, nö. Nicht mal, weil die Größe falsch ist oder was nicht mag, einfach so, nö. So sagen, was ist los? Was ist falsch? Was ist passiert? Das ist Weihnachten. Gott sagt, ich habe ein Geschenk für dich. Ich habe ein ganz großes, wunderschönes Geschenk für dich. Du wirst neu in der neuen Zeit leben, mit Ewigkeit und ohne Schuld. Als Träger der Kindschaft mit meinem Geist mich anreden, dass Abba, lieber Vater, Teilhabe meines Erbes, das ist mein Päckchen. Was wollen Sie haben, wenn Sie so ein Geschenk machen? Hat das jemand, das annimmt? Sie machen dem Schenkenden die größte Freude. Nicht, wenn Sie sagen, oh, das ist aber ein bisschen zu viel. Oder sonst so ein Blödsinn. Sondern wenn Sie sagen, danke, danke. Ich pack's aus, okay? Ja. Und ich probiere es gleich aus, okay? Ja, probier's aus. Und ich lasse es nicht mehr wegnehmen. Lass es nicht mehr wegnehmen. Ich werde es jetzt einsetzen, jeden Tag. Ja, jeden Tag. Was Schöneres können Sie Gott gar nicht machen als Weihnachtsfreude. Wenn Sie sagen, okay, mein Gott, dann wird aber auch jetzt weihnachtlich gelebt. Dann muss ich aber auch darauf einstellen, Herr Jesus, dass ich jetzt weihnachtlich lebe. Und Gott sagt, ja, das wäre gut. Mach das mal, Schäfer. Lebe mal weihnachtlich. Nimm das Geschenk an. Schlag zu, freu dich an der auf dich zukommenden Ewigkeit. Und in der Restzeit lebe, solange ich dich hier noch laufen lasse. Aber freu dich an diesem Geschenk der Ewigkeit, die ich dir in deine Existenz gegeben habe. Du bist nicht mehr Gefangener der auslaufenden alten Zeit. Sei glücklich darüber jeden Tag neu, dass deine alte Existenz gelöscht ist. Keine Akten und Daten mehr über die letzten 61 Jahre. Danke, mein Gott, dass ich nicht nur Geschöpf bin, nicht nur Mensch bin, sondern dass ich kann es kaum fassen, aber ich danke dir dafür, Kind bin, Kind vom allmächtigen Gott, den Titel Sohn und Tochter trage, Geistträger bin und beten darf, aber Papa, lieber Vater, Teil an deiner Herrschaft, ich werde das jetzt ausnutzen, kannst du fallen lassen. Also, du musst damit rechnen, mein Gott, dass ich jetzt auch so lebe, wie du mir das geschenkt hast. Mach das. Das heißt, du musst damit rechnen, dass ich häufiger jetzt vorstellig werde. Ich bin ja schließlich Kind. Mach das. Ich werde mich darauf beziehen, dass dein Geist in mir... Mach das. Ich werde ab und zu mal an das Erbe denken. Mach das. Ich rechne damit, dass ich ewig... Mach das. Ich will nicht mehr die alten Geister meiner Schulter. Ist okay. Lebe weihnachtlich. Lebe weihnachtlich. Wow, das ist ganz anders als, aber so gut. Nicht alle gleich. Gott hat so viele verschiedene Weihnachtszeugen. Paulus ist einer. Und Paulus ist messerscharf in der Zeitanalyse. Lasst uns nicht mehr anachronistisch im alten Zeitsystem leben und ihm huldigen. Ist alles verschenkt, Wenn wir dem alten teuflischen Geist des Systems dienen. Nein, spürt dieses Wunder. Eine neue Zeit in Christus. Und ja. Lebt diese neue Zeit. Genießt es, diese neue Zeit zu leben. Machen wir keine größere Freude unserem Gott, als wenn wir Weihnachten und die Geschenke von Weihnachten, die er uns gegeben hat, tatsächlich auspacken, staunen, uns dran freuen, stolz abziehen mit dem, was wir jetzt geschenkt bekommen haben und es täglich leben. So wird Weihnachten. Kommt, wir beten. Ach, Jesus Christus, wir beten dich an, das Kind in der Krippe, den Mann vom Kreuz, den auferstandenen Herr, den wiederkommenden König. Wir beten dich an. Und wir danken dir so sehr, dass wir in dieser neuen Zeit sein dürfen, so sehr. Du hast uns Teil an dieser neuen Zeit geschenkt, indem du uns den Glauben geschenkt hast. Indem wir mit dir jetzt Tag für Tag unsere Existenz, unseres Lebens leben dürfen. Und wir stehen immer wieder staunend vor diesem Päckchen, was du uns da gemacht hast. Und geben dir darüber die Ehre und den Lobpreis. Und dann weißt du, dass uns wirklich nicht nur peinlich ist, sondern wo uns das auch ärgert und wo das auch beschämend ist, wenn wir immer und immer wieder zurückfallen in die alten Systeme. Und wir hören diese gute, herausfordernde, uns neu wieder auf den Weg stellende Sprache, diese Geschenke, die du uns gegeben hast, auch in ihrer ganzen Schönheit Tag für Tag zu leben. Und so preisen wir dich, Herr Jesus, dass wir in dir Ewigkeit haben. Jetzt schon Ewigkeit haben. Wir preisen dich, dass du uns alle unsere Schuld vergeben hast und dass wir vor dir und voreinander so dastehen dürfen. Und wir danken dir für die Kindschaft. Wir danken dir so sehr dafür. Wir danken dir, dass dein Geist in unser Leben eingezogen ist und wir durch dich, Herr Jesus, in dem Geist, der uns Wohnung genommen hat, zum Thron der Gnade kommen und Abba, Pater, Abba, lieber Vater sagen dürfen, damit Anteil haben an allem, was zum Vater, was zum Sohn gehört, Erben Gottes sind. Schenke uns, dass dieses Weihnachtsgeschenk, was du uns da gemacht hast, dass das unser Leben bestimmt in den unterschiedlichsten alltäglichen Bezügen, die heute und morgen, übermorgen dran sind. Dass uns dir zur Ehre, dir zur Freude und uns zum Segen und anderen so weihnachtlich unterwegs sein. Wir preisen dich, Herr Jesus. Und ja, wir beten zu unserem Vater gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.